ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Herzlich willkommen. Ich bin Ann-Christin Schenten. Vergangenen Samstag hat eine tödliche Messerattacke in einer Berliner U-Bahn viele schockiert. Die Tat hat nun auch konkrete Folgen für den Berliner Nahverkehr, denn Waffen und Messer sollen im gesamten Bereich des ÖPNV verboten werden. Das hat die Innenverwaltung am Donnerstag dem RBB mitgeteilt. Vorher hatten mehrere Medien darüber berichtet. Tim Korge mit den Einzelheiten.
Das Messer- und Waffenverbot soll in Bahnhöfen, Bahnen, Bussen und auf Fähren gelten. Das haben die Innen- und Verkehrsverwaltung mit der Berliner Polizei, der BVG und der Deutschen Bahn bei einem Treffen verabredet. Ab wann genau das Verbot eingeführt wird, ist aber noch unklar. Von der Senatsverwaltung hieß es nur, dass es zeitnah umgesetzt werden soll. Schon seit Februar gibt es in Berlin 3 vom Senat festgelegte Messerverbotszonen am Leopoldplatz, am Görlitzer Park und am Cottbusser Tor. Die Polizei kann hier unabhängig von konkreten Verdachtsmomenten Kontrollen durchführen. Wie das Verbot künftig berlinweit wirkungsvoll kontrolliert werden soll, ist noch nicht bekannt. Spranger hatte Druck gemacht, nachdem am Samstag am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz ein Mann einen 29-Jährigen mit einem Messer tödlich verletzt hatte. Die Männer sollen zuvor in einem Zug der U12 in Streit geraten sein. Der mutmaßliche Angreifer wurde wenig später auf der Straße 4-mal von einem Polizisten angeschossen, weil er mit einem Küchenmesser auch auf mehrere Beamte zugegangen sein soll. Er starb später im Krankenhaus.
RBB-Redakteur Tim Korge über ein Messer- und Waffenverbot im Berliner ÖPNV. Und wir bleiben in Berlin. Die Besetzung eines Hörsaals an der Humboldt-Universität gestern hat gezeigt, es gibt weiterhin großen Unmut unter Studierenden über die geplante Ausweisung von 4 pro-palästinensischen Demonstranten. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, an einer gewaltsamen Besetzung des FU-Präsidiums im Oktober beteiligt gewesen zu sein. Die Berliner Ausländerbehörde hat den 4 Aktivisten in diesem Zusammenhang mit Abschiebung gedroht, wenn sie Deutschland nicht bis zum 21. April, also Ostermontag, verlassen. Dagegen haben die Betroffenen Klage eingereicht und Eilverfahren angestrengt. In einem Fall hat das Berliner Verwaltungsgericht letzte Woche die Abschiebung vorerst gestoppt. Was das für die Betroffenen bedeutet, dieser Frage ist Reporter Christoph Schrag nachgegangen.
Die 4 Studierenden stammen aus Irland, den USA und Polen. Sie alle sind von der Ausweisung bedroht, wurden vom Berliner Landesamt für Einwanderung aufgefordert, Deutschland zu verlassen. Grund dafür unter anderem ihre mutmaßliche Beteiligung an einer gewaltsamen Erstürmung des Präsidiums der Freien Universität Berlin im Oktober des letzten Jahres. Die Entscheidungen sind heftig umstritten. Die Opposition im Senat spricht sogar von Trumpismus. Man wolle Exempel statuieren und unliebsame Pro-Palästina-Demonstranten ausweisen, ohne den Ausgang von Strafverfahren gegen sie abzuwarten. Die Senatsinnenverwaltung betont, sie sei nach sorgfältiger Abwägung zu der Einschätzung gelangt, dass von den Personen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland ausgehe. Die Betroffenen haben Klage gegen die Entscheidung der Ausländerbehörde am Berliner Verwaltungsgericht eingereicht und zusätzlich Eilverfahren angestrengt, bestätigt auch Dr. Kathleen Wolter, Richterin am Verwaltungsgericht und stellvertretende Pressesprecherin.
Das Landesamt für Einwanderung hat hinsichtlich der Unionsbürger den Verlust der Freizügigkeit festgestellt und ihre Abschiebung angedroht. Und hinsichtlich der Person aus den USA die Ausweisung verfügt. Gegen diese Entscheidungen sind jeweils Eilverfahren und auch Hauptsache Klageverfahren hier beim Verwaltungsgericht Berlin eingegangen, die aufgrund der internen Zuständigkeitsregelungen bei verschiedenen Kammern anhängig sind.
Im Fall eines der Demonstranten, ein 29-jähriger Ire, liegt inzwischen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts im Eilverfahren vor.
Letzte Woche hat eben eine Kammer des Gerichts dem Eilantrag eines dieser Unionsbürger stattgegeben. Er darf sich also weiter in Deutschland aufhalten. Und die Frage, ob die ausländerrechtliche Verfügung des Landesamts rechtmäßig ist, die ist im Hauptsacheverfahren zu klären. Die Eilverfahren der anderen 3 Personen sind noch nicht entschieden.
Was heißt das also für die übrigen Pro-Palästina-Aktivisten, die aufgefordert wurden, das Land zu verlassen? Müssen sie nach Ostermontag, nach Ablauf einer Frist, mit Abschiebung rechnen, auch wenn ihre Eilverfahren noch laufen? In der Vergangenheit war es üblich, dass die Berliner Ausländerbehörde während laufender Eilverfahren nicht abschiebt. Es ist also davon auszugehen, dass auch in diesen Fällen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts im Eilverfahren abgewartet wird. Klarheit herrscht aber bislang nur darüber, dass der 29-jährige Ire während seiner laufenden Klage nicht abgeschoben werden darf. Die übrigen Fälle sind davon nicht betroffen, sagt Richterin Kathleen Wolter. Da müsse die jeweilige Entscheidung abgewartet werden.
Vom Grundsatz ist es dann so, also die Eilverfahren richten sich ja jetzt gegen die konkret drohende Abschiebung bzw. Ausweisung. Und wenn den Eilverfahren stattgegeben wird, dann darf diese erstmal nicht vollzogen werden.
Sagt Kathleen Wolter, Richterin und stellvertretende Pressesprecherin am Berliner Verwaltungsgericht. Dass die drei weiteren betroffenen Aktivisten am Ostermontag abgeschoben werden, das ist unwahrscheinlich. Blicken wir nach Brandenburg. Zwei Jobs sind einer zu viel, zumindest für Brandenburgs Finanzminister und BSW-Landesvorsitzenden Robert Krumbach. Sein Amt als BSW-Landeschef, das will er bald abgeben, um Belastung zu reduzieren, sagt er. Was bedeutet das für die noch junge Partei, für den noch jungen Landesverband? Unser landespolitischer Reporter Nico Hecht mit den Hintergründen.
Parteivorsitz und Ministeramt. Für Robert Krumbach, den BSW-Chef in Brandenburg und Finanzminister sowie Vizeministerpräsident, zu viel. Bei der Haushaltsaufstellung sei er um 6 ins Büro und oft erst um 23 Uhr wieder raus. Da bleibe nicht genug Zeit für die Partei.
Wir sind eine sehr junge Partei, die braucht es, dass sich auch jemand ganztags darum kümmert, die Partei aufzubauen, neue Mitglieder aufzunehmen, Strukturen zu schaffen. Und ich alleine schaffe das einfach nicht.
Mit der BSW-Bundesspitze habe er das nicht abgesprochen. Die hatte zuletzt die Finanzministerin in Thüringen, die dortige BSW-Chefin Katja Wolf, gedrängt, den Parteivorsitz abzugeben, weil man sich insgesamt im BSW auf eine Trennung von Partei und Regierungsamt geeinigt hätte. Krumbach aber beteuert, bei ihm habe es so einen Druck aus Berlin nicht gegeben.
Wir haben über diese Frage überhaupt nicht miteinander gesprochen. Es ist einfach eine Frage, die aus der Arbeitsbelastung resultiert.
SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke hatte sich ausdrücklich den BSW-Chef auch als Minister gewünscht, war der Ausdruck. In Brandenburg sei das auch üblich, meint auch der CDU-Landeschef Jan Redmann.
Es geht einfach darum, auch Fäden zusammenlaufen zu lassen, um sich gemeinsam auch aufzustellen, die Ziele miteinander zu definieren und dann noch durchsetzen zu können.
Die Koalition würde der Rückzug von Krumbach als Vorsitzender also schwächen, so Redmann. Dass hier sogar mehr Beinfreiheit für einen Parteivorsitzenden geschaffen würde, der zwangloser die Landesregierung kritisieren könnte als einer, der noch als Minister dieser selber angehöre, sei aber kein Beweggrund gewesen, so Krumbach.
Ach, es hat überhaupt nichts mit Beinfreiheit zu tun. Auch eine Parteivorsitzende oder ein Parteivorsitzender, der nicht in der Regierung ist, trägt immer noch Verantwortung dafür, dass wir uns mit der SPD in einer gut funktionierenden Koalition befinden. Und natürlich muss das weitergehen.
Innerhalb des BSW werde Krumbachs Position aber sicher geschwächt, so CDU-Chef Redmann. Und das würde auch ein Minus für die Stabilität der Koalition bedeuten. Denn dafür bräuchte es ja nicht nur die Minister.
Es kommt natürlich auch auf die Mehrheiten im Landtag an. Und wenn es da einen Auseinanderdriften gibt zwischen den Mitgliedern der Regierung einerseits und denen, die im Landtag sitzen, andererseits, ist das sicherlich kein Stabilitätsfaktor für diese Landesregierung.
Beim Koalitionspartner SPD lässt man sich die Sorgen jedenfalls nicht anmerken. Der Generalsekretär Kurt Fischer teilt schriftlich mit, er habe Respekt vor der Entscheidung Krumbachs. Und er sei sich sicher, dass der Finanzminister auch weiter ein Stabilitätsanker der gemeinsamen Koalition sein werde.
Nico Hecht war das aus unserer landespolitischen Redaktion.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB. Und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Ein Kinderzimmer in Berlin-Moabit. Die Geschwister Maja, 8 Jahre alt, und Keno, 5 Jahre alt, sortieren fleißig ihr Spielzeug aus, das sie verkaufen wollen.
Weil ich das nicht mehr brauche. Dass man damit nicht mehr spielt und man das nicht mehr braucht und dann können es andere haben.
Vom rosa Teddybär bis hin zu den Duplo-Steinen. Das aussortierte Spielzeug kommt zum Berliner Start-up Toys Reloved, auf Deutsch Spielzeug wieder geliebt. Die Macher verkaufen für Familien nicht mehr benötigtes Spielzeug. Die Familien können es per Post senden oder, wenn sie in Berlin sind, wird das Spielzeug auch abgeholt. In einer alten Kaufhalle in Schöneberg hat die Firma ihr Lager. Gleich nach Ankunft werden die Spielzeugkisten hier mit Hilfe einer extra dafür entwickelten KI vorsortiert, nach der Form, nach dem Fabrikat und dem Schätzpreis für gebrauchtes Spielzeug. Alles, was über 10 Euro wert ist, wird zum Verkauf angeboten. Mitarbeiterin Luise checkt gerade, welchen Preis die KI festlegt.
Sieht man zum Beispiel den Small Brown Teddy Bear, wurde für below 10 Euros kategorisiert. Sorted Lego Duplo Blocks over 10 Euros. Das ist also hier.
Der genaue Preis für Duplo-Steine wird zum Beispiel nach Gewicht festgelegt. Danach werden Fotos gemacht, zuerst von der vollen Kiste, dann auch von einzelnen Sonderfiguren. Das Spielzeug wird auch noch professionell gereinigt und dann kommt es auf die Homepage von Toys Reloved. Für 4 Kilo Duplo-Steine zahlt der Käufer 65 Euro. Der Neupreis läge weit über 100. Das alles geht nur dank der KI, sagt Geschäftsführer Bennett Görlitz.
Jedes Jahr kommen neue Modelle auf den Markt. Die ganze Sortierung, das manuell festzustellen, was ist der Wert von welchem Spielzeug, das würde extreme personelle Aufwände erzeugen. Und dank KI ist dieses Geschäftsmodell jetzt effizient möglich.
Nur was noch voll in Ordnung ist, wird über Toys Reloved verkauft. Wenn nötig auch geprüft, gerade ein alter Spielzeugroboter.
Okay, scheint zu funktionieren. Und da testen wir natürlich auch, ob es funktioniert. Und ansonsten bei Gesellschaftsspielen ist es dann so, dass wir natürlich schauen, ob die vollständig sind. Also ob da irgendwie jetzt grob Spielkarten oder so fehlen, weil das kann man dann natürlich auch nicht mehr verkaufen.
Immer mehr Hersteller nehmen auch kaputtes Spielzeug zurück und nutzen das Material für ihre Neuproduktion. Das Berliner Start-up arbeitet gern mit ihnen zusammen. Es geht ja um Nachhaltigkeit. Und Kinder interessiert es erfahrungsgemäß nicht, ob ihre Spielsachen neu oder aus zweiter Hand sind. Aber, sagt Bennett Görlitz,
ich glaube, das Problem liegt eher bei den Eltern und bei den Verwandten, die unbedingt neu kaufen und neu schenken möchten. Wir haben eigentlich aus den Interviews, die wir auch geführt haben, gemerkt, dass es den Kindern eigentlich egal ist.
Wenige wissen, dass Spielzeug zu den weltweit größten Umweltsündern gehört. Bei Plastikspielzeug wird Rohöl eingesetzt und viele Produkte werden um die halbe Welt geschifft. Knapp 40 Millionen Spielzeuge landen jedes Jahr nur in Deutschland einfach im Hausmüll, anstelle zurück in den Kreislauf zu kommen. Deshalb wird alles, was die KI von Toys Reloved mit einem Wert von unter 10 Euro einschätzt und deswegen unverkäuflich ist, gespendet.
Hallo! Eine Kiste.
Heute bekommt zum Beispiel das Schutzengelhaus in Berlin-Steglitz eine Spendenkiste voller Spielsachen. Und hier werden sie mit Sicherheit ein zweites Mal geliebt.
Der komplette Süden von Brandenburg, der ist dunkelrot eingefärbt auf der Karte der Waldbrandgefahr. Wegen der höchsten Stufe 5 finden die Osterfeuer deshalb unter besonders strenger Beobachtung statt oder auch gar nicht. So wurden sie beispielsweise in Lübbenau und Bülegure abgesagt. In Cottbus und seinen Ortsteilen werden sie unter strengeren Vorschriften angezündet. Feuerwehr und Ordnungsamt sind deshalb von Ortsteil zu Ortsteil gefahren, um Regeln festzulegen. In Skardo war RBB-Reporter Daniel Mastow dabei.
Am Vormittag hält ein Feuerwehrauto am Feldrand in Skardo. Der Kontrolltrupp, bestehend aus Thomas Papport von der Berufsfeuerwehr Cottbus und Nick Lorenz vom Ordnungsamt, steigt aus. Gemeinsam mit der Jugendchefin von Skardo gehen sie auf das Feld, wo das Feuer wie jedes Jahr neben der Spree angezündet werden soll. Nick Lorenz überprüft die Daten mit Stift und Klemmbrett.
Abbrennstelle wie gehabt. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier für eine Größe haben. Hier haben wir 5 Meter Durchmesser. Mal 3,50.
Genau dieselbe Größe also wie schon in den vergangenen Jahren. Wegen der extrem hohen Waldbrandgefahr stehen aber alle geplanten Osterfeuer auf der Kippe, bis das Ordnungsamt sein Okay gegeben hat.
Es ist eigentlich grundsätzlich verboten, die Feuer abzubrennen. Kann natürlich in Zusammenarbeit mit den Kollegen von der Berufsfeuerwehr entsprechende Ausnahmen zugelassen werden, die wir jetzt versuchen festzulegen und das Feuer weiterhin möglich zu machen.
Die Skardoer Jugendchefin Annika Tolksdorf steht Feuerwehrmann Thomas Papport Rede und Antwort. Er überprüft die Sicherheitslage.
Bei euch ist die Freiwillige Feuerwehr Saasburg vor Ort.
Genau.
Also mit dieser TS-Pumpe.
Die Absicherung ist gegeben.
Aber es gibt zusätzliche Aufgaben, damit in Skardo am Samstag ein Osterfeuer brennen darf.
Vorher die ganze Fläche nochmal im größeren Umfeld um das Feuer herum bewässern.
Und das Osterfeuer darf auch nur angezündet werden, wenn am Samstag auch Leute vor Ort sind, die die Feuerwehrtechnik bedienen können. Das möchte das Ordnungsamt überprüfen und wird deshalb noch einmal vorbeikommen, erklärt Nick Lorenz.
Wir machen definitiv am Samstag eine Vorführprobe, damit wir auch sehen, dass die Technik an so einem heißen Tag mit der Waldbrandwarnstufe auch funktioniert.
Skardo hat Glück, der Cottbusser Ortsteil darf sein Osterfeuer in der Größe wie in den Jahren zuvor abbrennen. Sehr zur Freude von Jugendchefin Annika Tolksdorf.
Außer, dass wir jetzt die Pumpe vorführen müssen am Samstagvormittag, aber ansonsten ist alles wie gehabt, also für uns jedenfalls.
Haken dran in Skardo, nun fährt der Kontrolltrupp zum nächsten Ortsteil.
RBB-Reporter Daniel Masto aus Cottbus-Skardo berichtete. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie fanden's gut? Dann abonnieren Sie den Podcast gleich in der ARD-Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.